HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer sind so etwas wie die Veteranen des TV-Kochens. Seit 1988 sind sie mit ihren Sendungen im Fernsehen zu sehen. Zunächst hieß ihr Paarkochen Ratgeber Essen und Trinken. Heute läuft die Sendung unter dem Titel Kochen mit Martina und Moritz im WDR. Einen schönen guten Tag Ihnen beiden.
Guten Tag. Guten Tag.
Warum Kochen mit Martina und Moritz, Bernd Neuner? Das müsste ja heißen, Kochen mit Martina und Bernd. Nun weiß man, dass Ihr Spitzname aus Studentenzeiten kommt, aber aus den mir zur Verfügung stehenden Quellen konnte ich nicht erfahren, warum. Warum Moritz? Wie kam das?
Weil Freunden das Wort, der Name Bernd einfach zu nordisch, zu streng war. Und ich habe ja noch einen anderen Vornamen, Michael, und den fanden sie, den deutschen Michael, auch nicht gut. Und der zweite oder dritte Vorname ist Maximilian, und dann kam Maximilian, Max, Max ist gut, Max, Moritz, Moritz passt.
Okay. So ging's. Lange Suche, aber dann war erfolgreich und so, dass es bis heute einen Sendungstitel schmückt. An Sie beide die Frage. Es ist ja selbstredend, dass Ihre Kühlschränke gut gefüllt sind, aber stellen wir uns mal die Situation vor, Sie kommen an einen fremden Ort und müssen ein paar Tage in einem fremden Haus verbringen. Dort steht ein Kühlschrank. Was muss unbedingt drin sein, damit Sie Ihre seelische Balance nicht verlieren in diesem Kühlschrank? Sie dürfen jeweils nur ein Lebensmittel nennen. Was ist das A und O, ohne das Sie nicht leben können?
H2O.
Und Wein. Eine gute Flasche Wein.
Tatsächlich. Mhm. Das geht vor allem anderen. Vor Milch, vor Butter, vor Kaffee.
Was nützt mir Kaffee alleine, was nützt mir Butter alleine? Ein Wein alleine genügt schon mal, um drüber nachzudenken, wie wir jetzt vorgehen, uns mehr zu besorgen.
Okay, das ist originell, das habe ich so noch nicht gehört. Bei mir wäre es jetzt Milch gewesen, aber Wein und Wasser.
Die brauche ich Ihnen schon mal gerade.
Wie kam es bei Ihnen beiden zur Liebe zum Kochen? Sie waren Journalisten. Im Food-Bereich, wie man neudeutsch sagt.
Ja, aber vorher, ja, ohne Food-Bereich. Ich bin völlig weit weg vom Kochen oder vom Essen gewesen. Das heißt, gegessen habe ich natürlich immer gern. Ich habe immer gern gekocht. Aber ich habe nie in meinem Leben mir vorstellen können, dass ich mal mit Kochen mein Geld verdienen werde.
Und wie kam es dann bei Ihnen? Gibt es eine Initialzündung? Gibt es den Moment, wo Sie sagten, aha, da habe ich etwas gemerkt, ich kann etwas,
Ich war Redakteurin, habe mich beworben bei der Zeitschrift Freundin, und der Chefredakteur hat gesagt, ja, wie finden Sie das Blatt? Und dann habe ich, weil es ist immer ganz gut, wenn man sich irgendwo bewirbt und dann sagt, was einem nicht gefällt. Ich sage, wissen Sie was, Ihre Kochseiten, die sind unter aller Kritik. Ich wollte angestellt werden, aber nicht auf den Kochseiten, sondern als Textredakteurin. Und dann guckte er mich auch völlig irritiert an und sagte, ja.
Das war ja noch die Zeit, da galten die als die absolute Basisabteilung unten im Keller.
Die Kochmäuse, das waren diese grauen Mädels, die da irgendwo schüchtern im Eck saßen und die keiner ernst nahm. Und dann hat er mich tatsächlich eingestellt, was mich hinterher sehr verblüfft hatte, weil, wie gesagt, ich habe mich da nicht gut eingeführt. Und dann saß ich an meinem Schreibtisch und habe meine Reportagen geschrieben. Und eines Tages, nach einem Jahr etwa, stand da wieder vor meinem Schreibtisch der Herr Chefredakteur und sagte, Sie haben doch damals gesagt, die Kochseiten seien so miserabel. Ja, sage ich, das sind Sie weiterhin. Wollen Sie es besser machen? Und da, so bin ich zum Kochen, also als Kochredakteurin
richtig, aber dann installiert worden. Aber dann ist ja immer noch ein Sprung, das dann selber zu machen.
Ja, gekocht habe ich immer. Ich war immer sehr beliebt, weil bei mir gab es immer gut zu essen.
Ja.
Ich habe schon als Schülerin zu Hause, ich habe drei ältere Brüder, also wir waren eine große Familie, habe ich zu Hause gekocht, weil meine Mutter fiel eine Zeit lang aus. Und dann habe ich gekocht und fand es wunderbar. Und ich habe auch schon während der Schulzeit immer meine Klassenkameraden zum Essen eingeladen. Das war nicht normal damals.
Ja.
Aber ich habe Pizza gebacken und ich habe alles Mögliche aus dem Ofen geholt. Und alle fanden es große Klasse. Und als ich auf der Journalistenschule Schule war, war ich der begehrteste Mensch, weil bei mir gab es ordentlich zu essen.
Aha, daran haben Sie eigentlich bis heute festgehalten. Sie
so ist es.
Auch heute noch Gäste. Ja. Das sind zwar nicht mehr die Klassenkameraden.
Ja, genau, doch, die kommen weiterhin. Wir haben 50. Abitur neulich gefeiert und es gibt bei mir gut zu essen und alle kommen gern.
Schau ihn an, es hat sich nichts verändert. Und bei Ihnen, Herr Neuner-Duttenhofer, bei Ihnen gibt es natürlich einen Hintergrund, das Apfelgut. Von, ja. von ihren Eltern und Großeltern, das sie dann übernommen haben, auf dem sie heute leben. Das heißt, sie hatten schon sowieso qua Familie einen direkten Zugang zum guten Essen.
Naja, vor allem zu guten Rohprodukten. Also das war eigentlich immer das A und O. Das war schon in meiner Jugend, habe ich die besten Sachen gesucht. Mhm. Die schönsten Pilze gesammelt und das war alles immer sehr wichtig. Und man hat gut gegessen bei uns. Nicht alles war so, wie ich es wollte. Vor allem das Gemüse. Da war ich auch manchmal befreit, weil ich dann den einen oder anderen Onkel oder Tante hatte, die auch ein Gemüse nicht mochten. Und wenn ich so ein Vorbild hatte, dann konnte ich das auch verweigern. Zum Beispiel Mangold oder Blumenkohl in weißer Soße. So einer wunderbar nach Mehl schmeckenden Schwitze. Wo der Übergang von der Soße zum Gemüse, weil das völlig verkocht war, gar nicht mehr festzustellen war. Also das mochte ich nicht. Und dann habe ich muss ungefähr 5 Jahre alt gewesen sein, das hat mir meine Mutter erzählt, habe ich wohl mein erstes eigenes Rezept erfunden, weil ich mochte nie gerne süße Sachen. Und es gab ja damals doch mindestens 2-mal, wenn nicht 3-mal in der Woche ein süßes Hauptgericht. Und danach hatte ich Lust auf was anderes und dann habe ich mir einen Speck, also so einen richtigen schönen Bauernspeck, den habe ich mir in kleine Würfel geschnitten, den habe ich mit Senf, gehackten Zwiebeln und gehackter Petersilie umgewendet und mir aufs trockene Brot gestrichen.
Das ist schon sehr ambitioniert eigentlich. Ja?
Das gibt es bei uns heute noch als kleines Häppchen zum Aperitif, schmeckt köstlich auf geröstetem Brot, wunderbar, liebt jeder.
Und Sie haben auch dann daran festgehalten, auch in den Folgejahren, auch in den Studienjahren, haben Sie nebenbei immer gekocht?
Ja, also das, was wir in der Mensa bekamen damals in München, das hätte man bei uns auf dem Dorf nicht mal die Schweine verfüttert. Also das war sowas von abenteuerlich schlecht. Das gibt es allerdings heute auch nicht mehr. Also heute sind die Kochgeräte so gut, dass man so schlecht gar nicht mehr zubereiten kann. Und das habe ich nicht gemocht und dann habe ich auch, keinen so großen Drang gespürt, jeden Tag in die Uni zu gehen. Bin dann auf den Markt gegangen und vor allem eben auch spät am Nachmittag, wenn man alles Mögliche einkaufen konnte, was sonst ein bisschen zu alt geworden wäre, für wenig Geld. Es gab damals zum Beispiel auch für 50 Pfennig im Pfund Hühnerkämme. Und das ist für die französischen Feinschmecker ja in dem Königinpastetchen und so weiter à la financière eine der wichtigsten Zutaten. Ja. Also ich kriegte eine Delikatesse für praktisch nichts. Ja. Und so habe ich dann angefangen zu kochen nach dem großen Pellaprat damals. Das war so die Kochbibel und ja.
Und so sind Sie auch bis heute ein sehr inniger Liebhaber der französischen Küche geblieben. Das ist Ihre Prägung, das ist Ihre Grundierung, Ihre Orientierung.
Ursprünglich ja. Ich habe da auch noch, vor allem zu den Grundlagen der französischen Küche, also das find ich alles toll, was nachher in der Hochküche gemacht worden ist, fand ich nicht alles und gut, Nouvelle Cuisine noch nachvollziehbar, aber jetzt nicht mehr so alles, mir auch zu kompliziert, aber die Franzosen haben ja ein anderes Kochverständnis als wir Deutschen. Oder überhaupt ein anderes Verständnis zu ihrer Geschichte. Es ist immer die Basis, die Küche des Landes, die Regionalküche. Und auf der ist aufgebaut worden, immer. Und jeder betont es auch heute noch, jeder Spitzenkoch, dass er dem verbunden ist. Während man bei uns immer alles umwerfen will und völlig neu von Grund auf erfinden will.
Wir halten mal fest, Sie sind also Seiteneinsteiger, aber mit viel Erfahrung von Kindesbeinen an, kann man sagen. Bevor Sie dann ins Fernsehen kamen, 1988 mit Ihrer Show, mussten Sie ja erst einmal auch ein Liebespaar werden. Nun weiß ich, dass Sie diese Geschichte schon öfter erzählt haben, Martina Meuth, denn Ihre Geschichte, Ihre gemeinsame Geschichte beginnt mit Glasscherben, aber die Geschichte ist so schön, dass ich Sie bitte, sie hier nochmal zu erzählen. Sie kannten sich schon vor, Sie waren Kollegen, aber der Coup d'amour, Der kam etwas später.
Ja, der kam auf einer Reise, das war eine Pressereise, sowas gab es damals noch. Da wurden die Redakteure oder Journalisten von verschiedenen Redaktionen von irgendwelchen freundlichen Firmen irgendwo an einem schönen Ort gefahren, um sie wohlwollend einzustimmen für ihre Produkte. Und wir fuhren nach Dänemark.
Nach Skagen.
Nach Skagen. Und er hatte schon versucht, einen Platz neben sich freizuhalten für mich und eine Kollegin. Aber das haben wir abgelehnt. Jedenfalls sind wir irgendwie beim Mittagessen miteinander ins Gespräch gekommen. Und ich stehe ihm so gegenüber und wir reden miteinander und habe ein Glas Campari in der Hand als Aperitif vor dem Essen und plötzlich liegt das Glas am Boden. Das war mir sehr peinlich, weil an sich habe ich einen festen Griff und mir rutscht nicht einfach ein Glas aus der Hand. Und wurde alles weggeräumt und dann ein neues Glas mir in die Hand gedrückt. Und das lag dann nach kurzer Zeit auch wieder auf dem Boden. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt passiert? Und ich gucke mir diesen jungen Mann an oder auch nicht mehr ganz so jungen Mann. Und er war 40 Jahre jünger als heute.
Und nicht dann, als Sie.
Nein, nicht als Und dann dachte ich mir, das ist ja ulkig. Ich war mir plötzlich fremd geworden und im Laufe der Tage sind wir uns gesprächsweise jedenfalls sehr viel näher gekommen und wir haben festgestellt, dass wir einfach sehr, sehr eng ähnlich ticken. Mhm. Und das war spannend und interessant. Es war bloß das Problem, dass der Herr verheiratet war. Und das ist ja nicht glücklich. Da hat man dann Schwierigkeiten und Probleme. Und das hat sich aber Gott sei Dank so angenehm gelöst, dass wir heute mit der Ex-Frau ich mit ihr sehr befreundet bin, dass der Sohn, der damals gerade unterwegs war, was niemand wusste zu diesen Zeiten, dass der ein wunderbarer Mann geworden ist, inzwischen verheiratet und auch ein Kind. Also es hat sich alles bestens gelöst und angefangen hat es wirklich mit diesem Glas. Am Boden.
Was haben Sie, Bernd Donner-Duttenhofer, eigentlich in dem Moment getan oder gedacht, als Sie sahen, dass Ihrer zukünftigen Frau das Glas aus der Hand rutscht? Waren Sie nun sehr hilfsbereit und gleich geholfen oder haben Sie still in sich hineingeschmunzelt?
Nein, still schmunzeln konnte man da nicht. Aber irgendwie war ich schon auch etwas verblüfft über dieses merkwürdige Verhalten. Aber ich weiß eigentlich auch nicht genau. Also was da alles in mir vorgegangen ist, weiß ich nicht mehr. Es war sehr kompliziert auf jeden Fall.
Sie hätten sich die Scherben aufheben sollen, oder? Die Scherben, die ihr gemeinsames Leben machten.
Das hat man ein bisschen zusammengewischt.
Ich weiß.
Das war ja sofort ein dienstbarer Geist und hat alles entfernt.
Ich weiß, nur es wäre so schön, wenn man die heute noch hätte und sage, damit begann unsere Ehe.
Ja. Ja, wäre Scherben bringen Glück.
Ja, absolut, hier ist der Beweis. Ja. Ja. Dann vergingen noch mal 3 Jahre, dann wurden Sie ins Fernsehen geholt. Erinnern wir uns mal zurück, 1988. Sie feiern also in diesem Jahr, Sie haben es schon gefeiert, 30-jähriges Jubiläum mit Ihrer Fernsehshow. Mit Ihrem Fernsehkochen, sagen wir es einfach so. Ja. Das war ja im Vergleich zu heute noch eine ganz andere, fast kochfreie Fernsehlandschaft. Biolek kam erst 1994. Mhm. Vorher gab es Wilmenroth, Inzinger, Vigitoriani, ja, schön und gut.
Und Ulrich Kleber nicht zu vergessen. Das gut, ja, ist ja, hat ja, mich, ja. Wir hatten doch neulich diese Sendung Fernsehköche aus, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und da kamen sie alle, wie Sie es gerade aufzählen. Und der Ulrich Kleber hat gefehlt. Und der war doch wirklich prägend damals.
Stimmt, der kam auch noch, ja. Aber das war ja dann alles so 60er, 70er, vielleicht noch in die Anfang 80er Jahre reingeschwappt. Sie mussten ja das Land, das Fernsehkochland wieder neu bestellen.
Naja, musste man eigentlich, weil unser Vorgänger im Ratgeber Essen und Trinken war ja Wolfram Siebeck, der das zusammen mit Roman Brotmann gemacht hatte und das war beim Südfunk und der WDR hatte das übernommen und der WDR war ja immer mehr auf Praxisorientierung ausgerichtet als die anderen Sender. Und die wollten etwas haben, was wirklich handfest ist und mehr schulhaft ist auch. Und das lag uns auch mehr, als in irgendeiner Weise eine Show abzuziehen und dort mächtig anzugeben, selber aber eigentlich gar nicht kochen zu können. Und wir hatten einfach ein Anliegen. Wir wollten, dass die Leute besser kochen.
Und wollten zeigen, dass Kochen eben keine Frohn ist, die nur Mühe und Arbeit macht, sondern Spaß. Und dass es die eine Kulturtechnik ist, wie Lesen und Schreiben und Musik verstehen, die Basis für unser Leben. Weil wir mit dem Kochen beschäftigt man sich mit dem, was uns am Leben erhält. Ja. Das ist, wenn wir nicht essen können, dann können wir auch nichts anderes tun. Wie sehr das zusammenhängt und wie sehr das eben auch eine Kulturleistung ist, das war unser allerwichtigstes Anliegen.
Wenn und deswegen so hieß auch die Sendung, das klingt heute so fremd, Ratgeber, Essen und Trinken, fast so ein bisschen, so ein bisschen schulisch. Typisch aber auch noch für diese Zeit.
Ja, das fiel ja auch in die Rubrik Bildung und Familie. Also das war hoch angesiedelt, wenn man so will.
Ja,
und es war ja für zwar im ersten Programm, aber die Ratgeber waren ja erfunden worden im dritten Programm. Und das war ja das Bildungsfernsehen oder Schulfernsehen oder wie man will. Heute sind es Vollprogramme, die auch unterhalten wollen. Aber es gibt dann noch die Relikte, dass man eben nur einmal ein Honorar bekommt für eine Sendung. Und das ist noch weniger, als wenn es fürs erste gedreht wird. Dafür gibt es aber auch keine Wiederholungshonorare. Und das liegt am Staatsvertrag für die dritten Programme.
Ja. Sie haben eigentlich an dem Format über 3 Jahrzehnte relativ wenig verändert. Wenn man sich die alten Sendungen anschaut, das ist ja dank YouTube und der WDR-Mediathek oder ARD-Mediathek heute gut möglich, dann sieht man höchstens einen Unterschied im Schnitt, ja. Damals waren die Einstellungen länger, es war auch etwas mehr dann monologischer, würde ich sagen. Es gab ein Part für Sie, Martina Moll, es gab dann ein Part für Sie, Nonna Duttenhofer. Heute ist das also stärker im Wechsel. Mhm. Aber das ist fast schon alles, was es so an Unterschieden gibt. Die Küche hat sich auch verändert, klar, kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Was ist Ihr Selbstverständnis? Für wen kochen Sie? Was ist Ihr Gedanke? Was ist Ihr Grundgedanke? Was ist Ihr Anliegen? Ist das immer noch dieses Ratgeber sein und dieses Aufklären wollen, wie die Kulturtechnik kochen geht?
Das ist es irgendwie. Wir wenden uns ja an die Privatpersonen und wir kochen privat. Wir kochen nicht wie im Restaurant. Im Restaurant sind völlig andere Bedingungen. Ich sage ja auch immer, wenn man einen Führerschein machen will, dann geht man zum Fahrlehrer und nicht zu Sebastian Vettel oder einem Rennfahrer, der das Auto in ganz anderer Weise bedient, mit ganz anderen Anforderungen fährt. Und so sind die Köche, die im Restaurant eigentlich ihren Platz haben, kochen in einer ganz anderen Weise. Die können sich von der Mise en place, also dem, was vorbereitet ist, löffelchenweise irgendwas reintun, was die Hausfrau schnibbeln oder der Hobbykoch schnibbeln müssen, wenn sie zu Hause anfangen zu kochen.
Der muss in einer anderen Reihenfolge kochen, der muss in andere Vorbereitungen machen. Also der Profikoch, der hat einen Riesentopf mit einer komplizierten Grundsoße, die er irgendwann mal hergerichtet hat. Und dann nimmt er sich eben wirklich nur diesen einen Löffel. Und wenn man die Rezepte liest, die dann womöglich nicht mal bearbeitet sind von jemandem, der das tatsächlich für den Hausgebrauch abgewandelt hat, dann mache ich also erstmal so einen Eimer von irgendeiner einzigen Sache, die ich dann ein halbes Jahr lang jeden Tag löffelweise einsetzen kann. Deswegen, es sind wirklich Welten liegen dazwischen. Und das genau wollen wir vermitteln, dass wir, ich meine, man kann sich inspirieren lassen von Köchen, das ist ja klar, wunderbar. Aber die Rezepte müssen in einer völlig anderen Weise aufbereitet sein.
Ich denke, das ist klar geworden. Und das unterscheidet natürlich jetzt Ihr Format immer noch und hat es auch immer unterschieden. Vielleicht bei Biolek war es nochmal ähnlich. Ja? Aber sonst von dem, was heute im Fernsehen zu sehen ist, unterscheidet sich das immer noch. Das ist ihre Marke. Hier machen wir eine erste kleine Pause für unsere erste Musik, Ihre erste Musik. Bernd Neuner, Duttenhofer, Martina Moitz, Sie haben sich Rossini gewünscht, und zwar die Ouvertüre seiner Reise nach Reims. Ist das etwas, worauf Sie sich beide einigen können? Haben Sie Rossini gewählt, weil er auch ein großer Gourmet, auch ein großer Anhänger der französischen Küche gewesen ist?
Ja, man hätte ja auch Wagner nehmen können oder Mozart. Also das ist
wir haben alle schwierig. Gerne gegessen.
Aber es gibt eine Sache, jedes Mal, wenn wir mit dem Auto nach Italien fahren, dann wird Rossini gespielt, und zwar diese Reise nach Reims, weil da alles drin ist, was Rossini an schönen Sachen ausmacht.
Ist das nicht eine tolle Musik? Da geht doch die Sonne auf, oder?
Die Ouvertüre zu Rossinis Reise nach Reims, gewünscht von meinen heutigen HR2-Doppelkopf-Gästen Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer. Seit 30 Jahren im Duett als Paar. Eine eigenwillige und einmalige Größe im Fernsehkochen. Dazu Autoren von rund 50 Kochbüchern. Ich glaube, ja,
70.
Ich glaube, es hat schon keiner mehr richtig nachgezählt. Auf jeden Fall sehr viele. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ich knüpfe nochmal daran an, Frau Meuth, was Sie eben gerade sagten, wie Ihr Selbstverständnis als Köche ist. Also Sie haben das sehr gut erklärt, dass es hier um privates Kochen geht. Trotzdem haben Sie ja immer wieder auch sich entwickeln müssen und Sie haben eine riesige Breite angeboten an Gerichten, die Sie im Fernsehen vorgeführt haben bis heute. Und das wird auch noch so ein Weilchen weitergehen. Wo sind denn Grenzen gewesen? Oder wo liegen Grenzen, neue Grenzen, die es vielleicht vor 10 Jahren noch nicht gab, was die Auswahl von Lebensmitteln angeht, was Gerichte angeht? Sie werden ja nie in diesen 30 Jahren einen Hummer ins heiße Wasser geworfen haben, oder?
Oh, wir hatten tatsächlich mal einen Hummer und zwar haben wir eben ihn nicht ins heiße Wasser geschmissen, weil das ja verboten ist. Bei uns sind die Regeln sehr streng.
Nee, bei uns musst du ins heiße Wasser schmeißen, aber das finden wir nicht gut, weil das nämlich aus kulinarischen Gründen gar nicht zu empfehlen ist. Der Hummer verkrampft sich.
Sondern wir haben eben diesen High-Pressure-Hummer genommen, der dadurch getötet wird, dass er mit unter hohen Druck gesetzt wird. Das ist angeblich humaner oder tiergerechter. Die Chinesen machen das ganz anders und das hätte ich am liebsten gemacht. Die nehmen den Hummer und nehmen ihr scharfes Küchenbeil und hauen ihn längs in zwei Teile. Und dann ist er natürlich tot und zwar komplett mausetot. Mhm. Und dann hat er überhaupt nicht gelitten, aber das ist eben untersagt bei uns.
Aber Sie haben es trotzdem gemacht. Das weicht ja dann so ein bisschen ab vom Privathaushalt. Wann macht man sich schon mal Hummer? Gab es da Kritik?
Nee, überhaupt nicht. Aha. Wir haben auch schon rohe Jakobsmuscheln verwendet und nicht ein einziger Mensch hat sich dagegen gewehrt, sondern im Gegenteil, es kamen die Zuschriften von Menschen, die sagten, Mensch, jetzt hat es mir zum ersten Mal geschmeckt.
Aha. Okay, das hat funktioniert. Gibt es sonst Grenzen von Lebensmitteln, wo Sie sagen, die kommen bei uns nicht rein? Kann ja auch die Redaktion sagen, die sagt, das kommt nicht zu Martina und Moritz.
Ja, die Redaktion sagt das auch schon. Also Gänsestopfleber haben wir beispielsweise noch nicht gebracht.
Tatsächlich.
Froschschenkel haben wir auch noch nicht gebracht. Das sind also Dinge, die.
Das hat aber auch was damit zu tun, dass man.
Man kann sie auch nicht einkaufen.
So ist es, man kann sie nicht kaufen. Wir verwenden ja hauptsächlich Sachen, die man auch wirklich ohne größeren Aufwand überall bekommen kann. Aber mit der Gänsestopfleber, das ist schon eine Geschichte, die dem Zeitgeist überantwortet ist. Denn viele wehren sich einfach dagegen, diese ethischen Gründe, warum man Tiere nicht schlägt. Natürlich sollen wir Tiere nicht schlecht behandeln. Das sind wir auch dafür. Im Gegenteil, wir sagen ja auch immer, aufs Fleisch zu verzichten, weil einem die Tiere leid tut, das nützt den Tieren überhaupt nichts. Ihr müsst sie besser behandeln, ihr müsst ihnen ein artgerechtes Leben ermöglichen und ihr müsst den Bauern das Geld geben, damit er sie überhaupt auch ihnen den Platz, das Licht, die Luft und das anständige Futter zur Verfügung stellen kann. Aber da hat man noch viel mehr zu tun als die Gänse, die tatsächlich sehr, sehr gerne sich stopfen lassen. Das klingt zwar blöd, aber es ist
so. Ich weiß.
Wir haben es beobachtet. Wir waren im Elsass und haben gesehen, oder in Frankreich weiter im Süden, und haben zugeguckt, wie die gefüttert. Die kommen zu der Bäuerin, gehen zwischen ihre Beine und sperren ihren Schnabel auf und kriegen den Mais reingestopft und finden das wunderbar, dass sie dann die letzten Tage vor lauter dicker Brust und Fett kaum watscheln können. Das sieht wirklich nicht lustig aus und das kann ich verstehen. Stehen, wenn einer sagt, ich will das nicht. Aber das Kulturgut Gänsestopfleber, das kann man nicht einfach aus dann solchen Gründen hintanstellen.
Gut, aber trotzdem verstehe ich alle, die sich um Tierschutz und auch um Tierrechte kümmern. Das will ich unbedingt respektieren. Und natürlich, dass man solche Sachen auch genau untersucht und fragt, was so ist wirklich eine Gemeinheit und was ist tolerabel im Umgang mit Tieren. Also, wir halten mal fest, Sie legen sich selber wenig Grenzen auf. Das habe ich jetzt so aus Ihren beiden Antworten heraushören können.
Doch, eine Grenze ist schon, wenn sobald es eben gegen das Tierwohl geht, dann ist die Grenze sehr hoch.
Seit 1988 gab es zahlreiche Veränderungen in der Küche und im Kochen. Es gibt in dieser Zeit zumindest zwei ich nenne sie mal wirklich bewusst Revolutionen, aber zahllose Moden, die aufgekommen sind, auch wieder gegangen sind. Also die beiden Revolutionen, die erste ist für mich die nach der Nouvelle Cuisine die Molekularküche gewesen und das zweite war dann jetzt seit ein paar Jahren, vielleicht auch wieder schon seit 10 Jahren die nordische Küche. Sind diese elementaren, fundamentalen Veränderungen an Ihnen spurlos vorübergegangen? Haben Sie das beobachtet und gesagt, gut, gilt nicht für uns? Was haben Sie aufgenommen? Was haben Sie gleich beiseite gelassen in Ihrem Kochen und Ihrem Verständnis, von dem Sie uns erzählt haben?
Bei der Molekularküche braucht man ja verschiedene Ingredienzen, um die verschiedenen Aggregatzustände zu festigen. Also die Sphäre, diesen zugegebenermaßen tollen Effekt, dass wenn man eine Olive dekomposiert und dann wieder zusammenfügt und in eine Geleeform bringt oder in eine Kugelform bringt und die innen flüssig ist, man beißt drauf und man hat diese Explosion des Olivengeschmacks im Mund. Das ist schon sehr interessant, das macht Spaß, aber das hat ja mit Küche für jeden Tag nichts zu tun.
Das wollte ich gerade sagen, das versteht man, glaube ich, ganz schnell. Das ist an Ihnen, das mussten Sie nicht aufgreifen. Ja. Aber mit der nordischen Küche und dieser radikalen Hinwendung zur Natur und zur unmittelbaren Umgebung.
Das naja, machen wir ja auch schon immer.
Naja, man muss da schon aufpassen. Die nordische Küche, das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist, man möchte möglichst viel Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung verwenden. Das ist sehr vernünftig, das tun wir auch. Nicht nur vom Garten, sondern wir nutzen ja auch den Wald, was er rausbringt, haben ja dazu auch gerade jetzt ein Buch gemacht. Aber das ist eben einfach die Enge, die Jahreszeit, die Regionalität und diese Verfügbarkeit nur dann, wenn es optimal ist. Das ist ja in der Natur gegeben. Deswegen in die Natur gehen und nicht das Kultivierte, was man im ganzen Jahr irgendwie herstellen kann in Gewächshäusern mit künstlicher Beleuchtung, mit künstlicher Wärme und so weiter. Großem Aufwand zum Teil oder durch lange Transportwege. Also diesen Teil der nordischen Küche, das war immer auch unseres. Mhm. Was nicht unseres ist, ist so zu begrenzen, dass man praktisch gar nicht mehr das Übliche kochen kann, was man kochen will. Also der Zitronensaft ist auch in der mitteleuropäischen Küche, finde ich, etwas sehr Begrüßenswertes. Und ich möchte nicht ausweichen auf irgendwelche sauer-bitteren Früchte, um irgendein Ersatzprodukt zu finden, um das herzustellen. Mhm. Oder dass ich unreife Holunderbeeren nehme, die schwach giftig sind, aber dieses Gift in Kauf nehme, und daraus etwas zu machen, was mir den Effekt von Kapern gibt. Also diese paar Kapern zu importieren aus Salina oder aus Sizilien, das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Das nehme ich in Kauf.
Und auf Olivenöl möchte ich bitte auch nicht verzichten, nur weil sie hier keine Oliven wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch eines Tages dazu, wenn unsere Klimaerweiterung ich habe schon bewusst Klimaerweiterung gesagt, denn die Oliven begünstigt.
Dieser starke Trend Regionalität, Saisonalität, der ist ja tatsächlich auch mittlerweile in der unteren Gastronomie angekommen. Ja, ist also sehr wirkungsvoll gewesen. Aber mein Eindruck ist, naja, er vernebelt auch etwas. Denn so schön es ist, dass das verstanden worden ist, so sehr habe ich doch den Eindruck, naja, letzten Endes ist unterm Strich eigentlich nur eine Variante mehr in unsere Kochkultur gekommen oder zurückgekommen. Aber alles andere, weswegen man ja Regionalität und Saisonalität so predigte, dass man halt eben auch Verzicht übt, ja, dass man die Dinge nach Jahreszeiten isst, was immer auch mit Verzicht verbunden ist.
Natürlich.
Das hat ja nicht stattgefunden. Ja. In den Supermärkten gibt es trotzdem im Dezember die Erdbeeren aus weiß der Teufel wo. Und also da würde ich sagen, ist dieses Credo oder ist diese Philosophie schön, ja, klasse, ich stelle das fest, auch in vielen Restaurants, aber letzten Endes von Ihrem Uransinnen her wirkungslos geblieben. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist so. Liegt aber auch daran, dass man ja gar nicht mehr weiß, was gehört in die Jahreszeit. Was ist denn im Ort vorhanden? Ich meine, die Menschen wissen ja nicht mal, wie eine Gurke wächst oft. Es gibt Kinder, die waren bei uns, die sagen, ach, die hängen nicht an Bäumen. Nee, die hängen nicht an Bäumen. Nicht? Die hängen an Ranken, die man hochbindet, die ursprünglich am Boden gelegen haben. Also das sind alles Dinge, die dazu geführt haben, dass man von dem Naturprodukt so weit entfremdet ist, als steht er heute, dass man gar nicht mehr weiß, wann man irgendwo herfährt. Ich entsinne mich mal, das war 1982, da war es noch so sau, 85, da war es so saukalt. Da war ich in München auf dem Viktualienmarkt bei 20 Grad minus. Da stand an einem Stand, standen Äpfel und neue Ernte. Und da kam eine Frau rein, neue Ernte, sind die jetzt gerade vom Bodensee gekommen?
Tja, ja, bei 20 Grad minus.
Also neue Ernte kam natürlich aus Übersee, aus Chile. Und deswegen weiß dann der Mensch heute oft nicht mehr, was ist die wirkliche Saison. Und der Herbert Hintner, ein Koch in Südtirol, der hat mal sehr gut gesagt, wie soll ich meinen Leuten hier Kilometer null, also alles nur vom Ort. Wie soll ich das denen beibringen? Die kannten das doch alle. Da haben wir den ganzen Winter über Kraut und Rüben gegessen, aber keine Tomate gehabt. Und das will heute doch kein Mensch mehr eingehen. Also da muss man
also
schon die Kirche im Dorf lassen.
Ich verzichte im Winter auf Tomaten. Ich esse Tomaten nur, solange es bei uns im Garten welche gibt. Dann gibt es eben was anderes. Aber trotzdem will ich nicht darauf verzichten, dass man heutzutage alles Mögliche herbeischaffen kann. Und vor allen Dingen will ich nicht auf den Ingwer verzichten. Da würde ich ja in Tränen ausbrechen.
Es ist schwer, dieses Rad wieder zurückzudrehen, auch wenn sich viele anstrengen. Ich sehe da immer noch kein Land dafür. Mhm. Nochmal ganz einen kurzen Sprung zurück zur Molekularküche, die ja auch eine Verwissenschaftlichung des Denkens über die Zubereitung von Speisen und überhaupt die Zusammensetzung von Speisen angeht, in die Welt gebracht hat. Daraus folgten ja auch eine ganz neue Art von Küchengeräten, die kamen. Ja. Ja. Sie haben selber ein Buch dazu geschrieben über Küchengeräte und die neue Technik, die jetzt so eingezogen ist, in manchen Teilen auch bezahlbar. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, was stand 1988 nicht in Ihrer Küche, was heute drin ist?
Naja, also der Pürierstab ist schon sehr viel besser geworden.
Ja, aber es gab ihn schon. Ja. Was nicht da stand, ich glaube...
Also wir haben auch immer noch keinen Niedrigtemperatur-Garradar.
Wir haben kein Sous-Vide-Gerät, wir haben kein... Ich lehne das auch vollkommen ab, in einer Plastiktüte meine kostbaren, die Gemüse, das Fleisch oder sonst irgendwas reinzupacken und dann diese Kunststoffmoleküle auf mein Lebensmittel einwirken zu lassen. Ich kann das überhaupt nicht begreifen, wie man sowas macht. Und diese Niedertemperatur-Methode, die hat ja unsere Urgroßmutter schon beherrscht. Die hat es noch gewusst, scharfes anbraten und dann ganz langsam nachziehen lassen. Also es verkehrt sich so viel, ohne darüber nachzudenken, wo es herkommt und was es für einen Sinn hat.
Also für die Restaurantküche gibt es sehr viel praktische Dinge. Für den Haushalt selber sehe ich nur ein Gerät wirklich für absolut wichtig an und das ist das Induktionsfeld. Also damit kann man sehr viel besser kochen als das, was wir am Anfang hatten, nämlich also die Heizschlangen, Elektro, dann auch das Halogen, was schon ein bisschen schneller war, aber die Induktion ist genauso schnell wie Gas oder sogar noch schneller inzwischen. Und sie hat im unteren Regelungsbereich die feine Abstufung von Elektroplatten. Also das ist einfach, wenn man sich da mal dran gewöhnt hat.
Induktion ist unersetzlich. Also ich möchte da wirklich nie wieder darauf verzichten müssen, weil es verbindet die Vorzüge von Gas und Elektro ohne jeweilige Nachteile. Das ist einfach genial. Das ist wunderbar. Und was ich noch für ein großartiges Gerät, und das hatten wir damals natürlich nicht in der Küche, ist der Dampfgarer. Vor allen Dingen der Backofen, der nicht nur Dampfgarer, sondern alles andere auch kann, sodass ich das kombinieren kann und zuschalten und so. Das ist wunderbar.
Ich schließe aus Ihren Antworten, dass es keinen Thermomix im Haushalt Neuner-Duttenhofer gibt, oder?
Nein, der Thermomix scheidet ja die Geister und ich sage auch immer, also der Thermomix ist wunderbar für Leute, die nicht kochen können oder nicht wollen, denn wenn man tut, was der sagt, dann kommt hinterher tatsächlich was Essbares raus, was sicher besser ist, als wenn man nur die Tüte öffnet oder die Tiefkühlkost holt.
Vor allem, es ist etwas, was die Sinnlichkeit des Kochens doch sehr verändert. Und wir kochen halt gerne. Und wer gerne kocht, der kann mit dem Thermomix nicht so viel anfangen. Weil es wird einem ja alles vorgegeben irgendwie. Und diese Vorgaben einzuhalten, fällt jemand, der etwas korrigierend eingreifen will, dann sehr schwer.
Ja, wir machen eine zweite Musik. Jetzt haben Sie sich die Beatles und Yesterday gewünscht. Also ein Ja, ein Klassiker, wie er klassischer gar nicht sein kann. Was verbinden Sie damit, Sie beide?
Ja, einfach schöne Musik.
Man hat ja damals gesagt, wenn Mozart heute leben würde, dann würde er so musizieren.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday.
Von der Klassik ging es zum Pop, zu den Beatles, zu Yesterday. Gewünscht von meinen heutigen HR2-Doppelkopf-Gästen Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer. Sie stehen für die Sendung, für die schon lange anhaltende Sendung im deutschen Fernsehen, Kochen mit Martina und Moritz. Im WDR ist sie zu sehen. 30 Jahre lang machen sie das, sie beide. Ich habe vorhin von einer eigenwilligen und eigenen Marke gesprochen. Es ist schon eine Kunst, über 30 Jahre in diesem dynamischen Fernsehzeitalter zu bestehen. Worauf führen Sie es denn zurück, dass es Ihnen gelungen ist, dass sich die Menschen, anscheinend das TV-Publikum, nicht satt gesehen hat an Ihnen?
Naja, wahrscheinlich, es gibt so ein Modewort, Authentizität. Wir sind, und das bestätigt man uns immer wieder, wir machen keine Show, wir spielen uns da nicht auf, sondern wir zeigen ganz so, wie wir das denken, dass das zu sein hat und wie man zu kochen hat und was wir gut finden. Wir kochen auch nur, was wir gut finden. Und was ein bisschen das Geheimnis, glaube ich, ist, manchmal belehren wir auch, okay, aber wir verbieten nichts. Und unsere Küche lebt davon, dass sie schmecken soll. Und wir versuchen, die zu vielen Kalorien oder die falschen Zubereitungen rauszunehmen, sodass das Ergebnis besser schmeckt. Und wenn die Leute das nachmachen und es schmeckt ihnen besser als das, was sie vorher an ungesunden oder an dummen Zubereitungen, weil sie es einfach nicht besser wussten, gemacht haben, dann haben wir sie überzeugt.
Was bei Ihnen auch, glaube ich, immer gut rüberkommt, diese kleinen Kappeleien. Sie haben ja auch verschiedene Zuständigkeiten. Sie sind der Spiritus Rector, ich sag's mal in der männlichen Form, in der Küche. Sie, Herr Neuner-Duttenhofer, sind für Wein und Getränke zuständig. Da gibt's also schon eine Trennung. Sie kochen natürlich aber gemeinsam. Aber es gibt manchmal so ein kleines Gezänk. Das kommt natürlich gut an, weil das jeder kennt von sich zu Hause. Genau. Wenn er zusammen mit seinem Partner kocht, dann gibt's immer, da knallt's.
Ja. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ich begreife gar nicht, dass ihr miteinander kochen könnt. Das könnte ich nie mit meinem Mann. Also wir werden da immer sagen, sehr bewundert.
Ja, jetzt sagen Sie mir eins, ist das auch ein bisschen inszeniert?
Ja, natürlich. Zum Teil schon, ja. Natürlich. Aber es ist auch so, ich meine, wir kochen ja auch zu Hause zusammen. Wir sind vor der Kamera nicht anders als ohne Kamera. Mhm. Also wir müssen uns da nicht irgendwie was Neues dazu ausdenken. Aber wir versuchen natürlich schon, wir möchten ja nicht nur lehren, sondern möchten auch unterhalten. Also das gehört zusammen.
Also einer unserer Bereichsleiter, also nicht der direkt betreuende Redakteur, sondern der Vorgesetzte beim WDR, das war ziemlich zu Anfang, der kam aus der Psychologie und der hatte Martina gesagt oder uns gesagt, also das wäre unerhört, wie sie mich zurechtbügelt und so könnte das nicht sein und ich sollte mich mal wehren. Dann haben wir das einfach mal umgedreht. Ich habe sie Zwiebeln schneiden lassen. Der hat danach der Sendung sofort angerufen und hat gesagt, jetzt haben sie es ihr aber gegeben.
Ja, manchmal muss man auch ein bisschen spielerisch mit sowas umgehen. Ja, es ist halt auch gemocht und ich glaube, jeder hat eine eigene Anbindung daran und eine eigene Erinnerung. Eine Frage mal zu der Rezeptentwicklung. Über 900 Rezepte sind entstanden.
Oh, aus, das oder sind erheblich
noch mehr.
Mehrere Tausend.
Mehrere Tausend. Ja. Wie ist das mit Rezepten? Eigentlich im Grunde genommen kann man ja immer die Welt nicht immer komplett neu erfinden. Das heißt, sie fußen ja mit den Rezepten auch auf Vorgängerrezepten und variieren. Oder gibt es wirklich ein klassisches Neuner-Duttenhofer-Meuth-Rezept, wo Sie sagen, das ist Copyright, das ist unsere Autorenschaft, da haben wir uns wirklich von niemandem anderen inspirieren lassen oder kopiert oder nur variiert.
Ja, da gäbe es sicherlich einige, aber die fallen uns natürlich nicht ein jetzt. Ne? Also Martina hat das Italienische so oder Mediterrane so eingebracht, wie ich das Französische. Dann hat sie das ganze Asiatische eingebracht. Dann waren wir viel in der ganzen Welt unterwegs, haben uns angeguckt, was man da und dort kocht. Und wenn man eben, ich sag mal, aus Thailand kommt und dort nimmt man Christophinen oder wie heißen die Dinger in Deutsch noch?
Kohlrabi?
Ich meinte Christophinen, die heißen noch anders irgendwie, weiß jetzt nicht mehr. Das sind so Früchte, die haben einen harten Kern, aber die kann man ja durch irgendwas ersetzen. Dann ersetzen wir das durch Kohlrabi. Mhm. Dann machen wir eben eine Kohlrabi-Anrichtung wie auf thailändische Art. Wir waren wahrscheinlich auch die Ersten, die den Grünkohl auf thailändische Art gemacht haben. Ich war wahrscheinlich der Erste, der einen Kartoffelsalat thailändisch gemacht hat.
Und zwar so, dass unser thailändischer Freund gesagt hat, ja, so würden wir das in Thailand auch machen.
Sagen Sie kurz, was ist dann das Thailändische daran, an dem Kartoffelsalat?
Naja, diese Grundwürzzusatz, Knoblauch, Chili, Ingwer, Koriander.
Fischsoße, Limettensaft.
Limettensaft und ein bisschen Kokosmilch dann. Ja. Und das ist hervorragend.
Und das ist ja dann alles auch eingeflossen in, ja, wir haben es schon angesprochen, in über 70 Bücher, Reisekochbücher, die Sie auch gemacht haben. Ja.
Die uns sehr am Herzen lagen, die uns viel, viel Freude gemacht hat. Die ist leider vorbei, diese kulinarischen Landschaften. Denn heute gehen die Leute ins Internet und holen sich ihre alte Star. Wobei immer schon, auch damals, als diese Bücher wirklich sehr erfolgreich liefen, alle immer gesagt haben, wir lieben diese Bücher deswegen, weil eure Sicht der Dinge eben genau das ist, was ich haben möchte. Und wenn man im Internet sucht, dann kriegt man ja nichts gefiltert, sondern dann muss man aus einem Wust von Informationen sich mühsam raussuchen, was womöglich dem entspricht, was man will. Und das war gebündelt in einem Buch natürlich wesentlich einfacher.
Sie haben sich davon, von den veränderten ökonomischen Bedingungen in Sachen Reisekochbuch nicht weiter irritieren lassen und Sie schreiben weiter. Ihr jüngstes Buch heißt Unsere Waldküche. Sie gehen also jetzt wirklich, das ist dann wieder strikt regional, saisonal.
Genau. Ist auch wieder im Ablauf der vier Jahreszeiten.
Genau, natürlich. Interessant, Sie haben ein Vorwort geschrieben, Herr Neuner, das glaube ich kommt jetzt allein. Haben Sie zusammengeschrieben?
Wir schreiben alles zusammen. Und das Schöne ist, dass am Ende keiner mehr weiß, ja, wer hat es jetzt geschrieben?
Aber das erwarte ich mal auch von, von Ihrer Paarbeziehung. Was ich da kurz mal rausgreifen wollte, ist etwas, also da merkt man, das wollte ich sagen, Ihre journalistische Herkunft. Sie haben also hier auch ein klares Anliegen und Sie haben die Sache, die Sie da jetzt in Speisen umwandeln, aber auch nochmal nach allen Richtungen hin untersucht. Und da fällt eines auf, glaube ich, was kaum jemand so kennt, wenn er in den Wald geht. Es gibt immer einen Besitzer und eigentlich darf ich nicht im Wald sammeln und pflücken, wie es mir so gerade passt, sondern im Endeffekt müsste ich immer fragen. Nein, oder gibt es eine erlaubte Rahmen?
Also, Sie können Pilze, Sie sollen sie vorsichtig behandeln, aber und nicht umschmeißen und nicht zertreten und die sie nicht kennen, sollen sie stehen lassen.
Und man darf nicht aber in riesigen Mengen die Sachen aus dem Wald wegschleppen.
Die Sachen sind jetzt begrenzt. Nein, wenn Sie, und Sie dürfen die Früchte pflücken, also Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren oder sowas. Was Sie nicht dürfen, ist einfach anfangen zu graben. Und es gibt eine ganze Menge von Empfehlungen, man soll sich die Wurzeln ausgraben. Also das geht zu weit. Ich kann den Bärlauch pflücken, ich kann vielleicht auch mal eine Pflanze entnehmen, wenn ich die in meinen Garten pflanzen will. Aber jetzt wirklich mal da das ganze Gebiet umpflügen, das geht natürlich nicht.
Ja. Und mit den Nüssen, da gibt es aber ein paar Einschränkungen mehr.
Nüsse,
oder?
Und Maronen, also Esskastanien, darf man nicht sammeln. Weil die,
auch wenn sie am Boden liegen.
Das weiß man doch gar nicht. Ja.
Nee, weil diese Bäume sind ja, da wird ja nicht anders geerntet, sondern man wartet, der Besitzer wartet darauf, dass die reifen Früchte runterfallen und die gehören ihm.
Das muss man mal erklärt bekommen.
Ja. Eine Hagebutte in einer Hecke, einer Wiese kann man natürlich entnehmen.
Zum Schluss noch, Sie kochen ja immer wieder für Gäste, das haben Sie beschrieben, das haben Sie schon immer getan. Also jedem Koch, auch den Profis, passiert irgendwann mal ein Missgeschick. Und das entweder im Restaurant oder vor Gästen, wo er irgendwas falsch gemacht hat. Die berühmte Verwechslung von Salz und Zucker, klar, das ist so ein Klassiker. Was ist Ihnen denn mal Unglückliches passiert, wo es schwer war, das zu korrigieren?
Naja, also das war auch das Salz und Zucker.
Die Tatin, die statt mit Zucker mit Salz karamellisiert wurde und vor laufender Kamera. Und wirklich, ich wusste, ich kann jetzt nicht abbrechen, weil wir hatten keine Zeit mehr und es war überhaupt, also ich gucke in die Pfanne und denke, was passiert da? Das schmilzt nicht, das karamellisiert nicht. Also ich habe trotzdem die Früchte reingelegt, den Teig oben drüber in den Ofen geschoben und wie ich den Ofen zumache und mir die Finger abschlecke, weil da merke ich wirklich erst in diesem Moment. Hinterher haben wir die gepökelte Torte rausgeholt. Sah wirklich aus wie gepökelt.
Dann haben wir Zucker drauf gestreut, haben den karamellisiert und so ging das dann. Aber seither ist bei uns im Salzfass ein Holzlöffel und im Zucker ein Metalllöffel.
Wunderbar, wunderbar, ja. Es ist ja beim Kochen manchmal noch möglich zu korrigieren, beim Backen ja, nicht mehr.
Beim Backen kann man nichts mehr machen. Ja. Aber ich sage immer, Plan B gibt es immer. Ja. Also genau. Irgendwas lässt sich aus
Rettungsseil ist immer in der Nähe.
Noch machen.
Ein letzter Musikwunsch von Ihnen, und damit kommen wir auch dann zum Ende unseres Gespräches, ist Dave Brubeck, Unsquare Dance. Jetzt hatten wir Klassik mit Rossini, Pop mit den Beatles und jetzt kommt noch der Jazz dazu. Sie sind also musikalisch universell interessiert und lieben die Musik in ihrer ganzen Breite. Ist das so richtig?
Musikalisch wie küchentechnisch.
Wie überhaupt. Die Welt ist groß und schön.
Das ist unser Schlusswort. Ganz herzlichen Dank an Sie beide, an Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer für Kommen hier in den HR2 Doppelkopf. Ich wünsche Ihnen noch weiter tolle Jahre mit der Sendung Kochen mit Martina und Moritz.
Dankeschön.
Und zum Schluss kommt Dave Brubeck und ich verabschiede mich vom HR2 Doppelkopf. Heute am Mikrofon war Martin Maria Schwarz. Danke an Sie beide.
Vielen Dank für die Einladung.